Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Schlagt mit mir auf 1. Korinther 15. Das Thema wird fortgesetzt vom letzten Mal. Da ging es schon um das Thema Auferstehung und das ist auch unsere Überschrift heute. Auferstehung, sei nicht dumm, sondern dankbar. Ja, was es mit dieser Überschrift auf sich hat, das werden wir jetzt gleich sehen in dem Verlauf der Verse. Was uns beschäftigt heute ist Vers 35 bis 58, der gesamte große Abschnitt. Und wir werden jetzt den Text nicht in einem Stück lesen, sondern wir werden uns so Vers für Vers entlanghangeln. Und letztes Mal, wie eben gerade gesagt, ging es schon um die Auferstehung. Paulus behandelt Fragen, die die Auferstehung betreffen. Und er ist in diesem 15. Kapitel immer noch nicht fertig, über die Auferstehungshoffnung zu sprechen und auch die Sichtweisen in Korinth teilweise zu korrigieren und sie auch zu ermutigen mit der Wahrheit der Auferstehung. Und wir lesen jetzt erst einmal die Verse 35 bis 36. Wer möchte mal lesen? Dankeschön. Dieses Bild des Samens und der Pflanze, die dann entsteht, wird uns gleich noch beschäftigen. Wir werden uns jetzt erstmal in diesen ersten Teil begeben. In Vers 35 wird eine Frage gestellt. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für ein Leib werden sie kommen? In euren Bibelübersetzungen findet ihr dann darauf eine Reaktion von Paulus. In deiner Übersetzung hieß es wie eben gerade? Welch eine unsinnige Frage. Was ist in eurer Bibelübersetzung sonst noch so? Du Gedankenloser. Was noch? Du Tor. Du Narr. Was gibt's noch? Du Unverständiger. Habt ihr mal eine ähnliche Frage, wenn ihr über die Auferstehung nachgedacht habt, eine ähnliche Frage in euch so gemerkt, so wie wird das eigentlich sein? Wie werden eigentlich die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib werden wir eigentlich beschaffen sein? Kennt ihr diese Frage, so für euch persönlich? Hat sie sich hier jemand mal gestellt? Wenn man jetzt die Antwort von Paulus hört, dann hat sie sich niemand gestellt hier im Raum, ne? Aber wir kennen diese Frage, oder? Wie wird das sein? Wie wird das mit diesem Leib sein? Wie soll das vonstatten gehen? Das kann man sich einfach nicht vorstellen, wie ein Toter, der schon verwest ist, nach Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren teilweise, auf einmal zum Leben erweckt wird. Wie soll das gehen? Also du liest den Text und denkst, die Frage, da bin ich so eigentlich voll dabei und Paulus, was ist mit dir los? Was soll das? Warum ist... Also wir gehen schnell so in diesen ganzen Text, aber was Paulus hier macht, ist schon, ich finde, eine sehr interessante Diskussionskultur, die er da schafft in einer Gemeinde. Habt ihr noch irgendwie nach der Predigt eine Frage? Bei so einer Art von Disput wird niemand mehr was fragen, weil ich dann gleich der Idiot bin, der Unverständige. Was ist das für eine bekloppte Fragestellung? Was würdet ihr sagen? Ist das eine erstrebenswerte Lernkultur, die wir in der Gemeinde haben sollten, dass wenn auch immer wieder mal eine Frage gestellt wird, sondern so jetzt aber immer, das war jetzt wirklich bescheuert. Ja? Ist das eine Art, wie wir miteinander umgehen sollen? Eigentlich ist es komisch. Also stellt euch mal vor, wir haben Bibelkreis und jemand, der David stellt wieder die gleiche Frage, ja, und du Narr. Ich weiß, wer das nächste Mal nicht wiederkommen wird und von wem ich auch die Austrittserklärung am nächsten Tag im Briefkasten habe. Von David. Darauf wird er keinen Bock mehr haben. Das geht nicht. Warum ist das so? Ich glaube, wir kriegen erst einen Dreh, warum das so ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, woher wir gerade kommen. Denn Paulus hat in den Versen 33 und 34 beschrieben, was für Menschen in Korinth waren, die die Auferstehung nicht nur irgendwie, ja, wir versuchen zu glauben und wir haben Fragen, sondern die Auferstehung angegriffen haben. Lass uns mal lesen, Vers 33 bis 34, wer möchte? Da gab es eine Gruppierung in Korinth, die sich gegen die Auferstehungshoffnung gerichtet hat, die Vorstellung hatte, was soll das eigentlich werden mit dieser Auferstehung? Wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive nicht. Der christliche Glaube ist allein etwas fürs Hier und Jetzt. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich einen freikirchlichen Pastor zitiert hatte, der gesagt hat, der eigentlich genau das Gleiche wie einige Korinther gesagt hatte: Ich glaube persönlich nicht an die Auferstehung. Das ist für mich einfach ein Bild dafür, dass Dinge neu werden können. Könnt ihr euch daran erinnern? Eine völlig abstruse Art und Weise, das Christentum zu verstehen. Aber sowas gab es schon damals. Und Paulus hat hier nicht einfach nur eifrige Bibelschüler vor sich, die ein paar Fragen haben und Verständnisschwierigkeiten haben, weil da hat Paulus sehr viel Geduld. Er hat es hier mit Menschen zu tun. Er sagt in unserem Text: Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Verderben. Diese Menschen bringen Verderben in die Gemeinde hinein. Du kannst das Wort auch übersetzen mit: Sie richten zugrunde. Hier wird eine Glaubensmoral zugrunde gerichtet von einem gewissen Personenkreis in eurer Gemeinde. Und denkt ja nicht, dass wenn ihr permanent Gemeinschaft habt mit ihnen und so tut, als wenn ihr Einheit hättet, dass das nicht irgendwann auf euch abfärben würde. Wenn ihr merkt, da ist jemand eigentlich dem Evangelium feindlich gesinnt, und sagt, aber hey, wir sind doch Brüder und Schwestern, wir sind doch eins und so weiter. Ja, wir haben hier einen Unterschied, aber was soll's? Nein. Wenn es um die Kernwahrheiten des Evangeliums geht, da gibt es keine Kompromisse. Und deswegen fordert er an dieser Stelle: Leute, kommt zur Besinnung, werdet in rechter Weise nüchtern. Werdet nüchtern und sündigt nicht. Und das ist krass. Diese Art und Weise, den christlichen Glauben zu verstehen und auszuleben, wie einige in Korinth es gemacht haben, ist aus Paulus Sicht, wer sich auf diesen Weg einlässt, geht den Weg der Sünde. Und darum geht es. Es geht die ganze Zeit darum, wie verstehen wir die Auferstehung und welche Hoffnung haben wir dadurch für unser Leben. Jetzt schon und in Ewigkeit. Aber wenn du dich darauf einlässt, sage ich dir, diese Leute bringen Verderben in die Gemeinde, und wenn du keinen klaren Schnitt ziehst, dann wirst du den Weg der Sünde wählen. Und es ist eine Frage der Zeit, bis das Verderben in deinem Leben seine Fratze zeigt. Also das Verleiten zur Sünde steht hier auf dem Spiel, dass Leute abgezogen werden vom lebendigen Glauben. Und deswegen antwortet Paulus hier so scharf, nämlich auf eine aufkommende Frage in Korinth. Das, was wir eben gerade gelesen haben: Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie, ist nicht einfach eine mögliche Fragestellung, die einem aufkommen kann, der so im christlichen Glauben unterwegs ist. Das ist eine sarkastische Frage. So, Paulus, wie sollen die denn auferweckt werden, weil nach ein paar Jahren wissen wir, die sind zu Staub. Mit was für einem Leib sollen sie kommen, weil wenn wir da wieder buddeln, da ist kein Leib mehr da. Also im Prinzip nach einer verwesten Leiche Ausschau zu halten, dass daraus wieder ein neuer Leib wird, ist für diese Menschen absurd. Und was sie hier machen, ist eine sarkastische Frage, und deswegen ist Paulus, weil er weiß, aus welcher Motivation wird diese Frage gestellt. Mit dieser Denklogik soll klar gemacht werden, wo kein Leib mehr da ist, kann auch nichts mehr passieren. Sagt er, du bist ein Narr, du bist ein Dummkopf, weil du versuchst mit menschlicher Logik diese Dinge zu erklären, anstatt mit den übernatürlichen Gott zu rechnen, der viel mehr machen kann, als du es dir vorstellen kannst. Und deswegen sagt er auch ganz eindeutig in Vers 50, schaut mal in eure Bibeln, ich weiß nicht, habe ich den Vers jetzt hier schon? Nee, jetzt noch nicht. Aber schlagt mal bei euch auf, Vers 50. Da beendet Paulus diese Korrekturmaßnahme gegen diese Auferstehungskritiker, indem er sagt: Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht, die Unvergänglichkeit erbt. Ihr versucht das Reich Gottes zu verstehen, allein mit menschlichen Ressourcen. Aber wenn wir es mit der Ewigkeit zu tun bekommen, dann haben wir es mit Unvergänglichkeit zu tun und nicht mit einem vergänglichen Leib. Mit Fleisch und Blut alleine wirst du nicht in das Reich Gottes kommen. Und das bringt er hier ins Spiel. Es geht um viel mehr als deine natürliche Leiblichkeit. Da kommt eine übernatürliche Komponente hinzu und du raubst dem Glauben, dem christlichen Glauben, diese übernatürliche Komponente und reduzierst das allein auf deine menschliche Weisheit, auf Fleisch und Blut. Aber das vergeht. Es braucht mehr als das. Und er sagt, dass man das Reich Gottes nicht erben wird. Das ist, wer so denkt, hat keinen Anteil an der Herrschaft Gottes. Der ist nicht Bürger in seinem Königreich. Und diese Formulierung, das Reich Gottes nicht zu erben, ist eine Formulierung, die Paulus öfter wählt. Und ich möchte mit euch mal ein paar Passagen anschauen, wo er das noch tut. Damit wir merken, worum es geht, wenn es um die Wahrheit der Auferstehung geht. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Dort erwähnt Paulus im selben Brief das erste Mal, bringt er diese Formulierung, das Reich Gottes nicht zu erben. Wer mag mal lesen? Hier haben wir eine krasse Auflistung und hier seht ihr es auch, das Reich Gottes nicht erben, ganz am Anfang. Und dann zählt er auf ungerechte, unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, mit Männern Schlafende, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Das ist echt krass, was er hier mitbringt. Alle sind dabei. Alle sind dabei. Nicht nur irgendwie eine gewisse Facette, sondern jeder Mensch, der in Sünde lebt, wird natürlicherweise das Reich Gottes nicht erben. Weil dort, wo Gott ist, ist Sünde nicht präsent. Sie muss vergeben werden, sie muss gesühnt werden, sie muss abgetragen werden. Aber dort, wo das ausgelebt wird, in Freude, und man hält daran fest, anstatt davon abzukehren, umzukehren und Vergebung bei Gott zu suchen, jeder, der so lebt, wird das Reich Gottes nicht erben. Hat er schon einmal im Korintherbrief gebracht. In Galater 5, Vers 19 bis 20 bringt er es noch einmal. Galater 5, Vers 19 bis 20. Wer mag mal lesen? Hier haben wir es wieder, ganz zum Schluss. Die, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und das, was er bringt, ist jetzt wieder eine exemplarische Auflistung. Das ist kein vollständiger Katalog, wo du sagen kannst, oh, hoffentlich bin ich dann doch nicht dabei. Vielleicht hast du bei der ersten Liste noch gedacht, ah, das ist nicht so ganz mein Thema. Aber spätestens bei dieser Liste muss, glaube ich, jeder sagen, okay, Streit, Eifersucht, Feindschaft, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Jeder ist dabei. Und ich bin ganz froh, dass Paulus dann noch sagt, nach Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Du kannst diese Liste unendlich fortsetzen. Wozu wir halt fähig sind, einen Lebensstil zu führen, was Gott nicht kennt. Und jeder, der so lebt, wird das Reich Gottes nicht erben. Das ist eine krasse Warnung. Epheser 5, Vers 5, wer mag lesen? Also sexuelle Unmoral, Unreinheit, Habsucht. Jeder, der das lebt, der hat auch keinen Anteil am Reich Gottes. So, wenn wir das sehen, wie krass Paulus hier schneidet, haben wir es hier mit einem wahnsinnigen moralischen Lasterkatalog zu tun. So, aber jetzt haben wir es mit 1. Korinther 15 zu tun, wo es gar nicht irgendwie um moralisches Fehlverhalten geht, sondern es geht darum, an die Auferstehung zu glauben oder an die Auferstehung der Toten nicht zu glauben. Und dort, wo die Auferstehung von den Toten keine Wahrheit ist, wird man das Reich Gottes nicht erben. Das bedeutet so viel wie, wer die leibliche Auferstehung ablehnt, gleicht aus Paulus Perspektive einem moralisch absolut verwerflichen Menschen. Du kannst sagen, all diese Dinge, ich halte mich davon fern, Streit gibt es in meinem Leben nicht mehr, Neidereien gibt es nicht in meinem Leben, Völlerei, Trinkgelage, sexuelle Unmoral, von all dem halte ich mich fern. Aber bei der Auferstehung, bei den Kernwahrheiten des Evangeliums, habe ich einfach eine andere Überzeugung gleichgestellt. Wie ist es für euch, wenn ihr das hört, dass moralisches Fehlverhalten mit falscher Lehre gleichgestellt wird und eigentlich in das Gleiche mündet? Ist das für euch neu, dieser Gedanke? Okay. War das für dich schon vorab klar oder jetzt im Verlauf, dass du das so... Okay. Aber ich würde vielleicht dann entgegnen, aber komm, an etwas einfach die Auferstehung anders zu interpretieren, tut ja niemandem weh. Warum kann man das wirklich miteinander vergleichen? Eine falsche Glaubenslehre von faktisch falschen Taten, wo ich vielleicht anderen weh tue, wo ich anderen Unrecht tue, versteht ihr? Das so zu hören heutzutage, dass moralisches Fehlverhalten ein von Gott trennt, auch das ist schon für viele heutzutage nicht mehr greifbar, aber ich würde sagen, okay, kann ich verstehen, ich verletze andere und so weiter und so fort, aber an die Auferstehung nicht zu glauben, das gleichzusetzen, ist für viele schwierig zu erfassen. Aber es geht genau in diese Richtung. Ich erkläre Jesus Christus selber zum Lügner, weil er gesagt hat über sich, dass er sterben wird und er wird sein Leben geben und es wieder nehmen. Und damit vergreife ich mich an Gott höchstpersönlich. Und wenn ich diese wichtige, zentrale Wahrheit über Gott einfach kaputt mache, verletze ich niemand anderen als Gott selbst. Geht nicht nur darum, ob ich andere Menschen verletze, ich kann Gott ebenso verletzen. Und ich sage, das, was du sprichst, ist nicht wahr. Und in dem Augenblick, wo ich das tue, betreibe ich nichts anderes, als was unsere Verse hier mehrfach ankreiden, Götzendienst. Götzendienst ist nichts anderes, als dass ich selber bestimme, was ist mein Gott, und all das, was von Gott abweicht und ich aber als Gott definiere, geht an Gott vorbei und dient an einem falschen Gott. Und wenn ich einem Jesus nachfolge, der nicht auferstanden ist, und davon gibt es immer mehr, wirklich, müssen wir uns einfach realisieren, müssen wir einfach sagen, das ist Götzendienst. Jesus wird der Lüge bezichtigt. Und da müssen wir so klar und eindeutig sein, jeder, der diese Dinge tut, jeder, der diese Dinge lehrt, jeder, der diese Dinge festhält, hat keinen Anteil am Reich Gottes. Das bedeutet nicht, dass diejenigen ausgestoßen sind vom Reich Gottes, die Schwierigkeiten haben zu verstehen, wie das physikalisch möglich ist mit der Auferstehung. Weil da wird jeder irgendwie einen Knoten im Kopf haben, weil Dinge, die zu hoch sind für uns zu hoch. Genau, richtig. Ewige Dinge sind schwer physikalisch für uns erklärbar. Genau, richtig. Also hier geht es nicht einfach darum, ein Bibelschüler in Korinth hat mal eine Frage und Paulus kommt dann, zack, was für ein Idiot bist denn du? Sondern er sieht, was hier für Motive in der Gemeinde unterwegs sind. Und ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem gehabt und der hat gesagt, wir sind in den Kirchen, wenn es um diese zentralen Dinger geht, viel zu lieb. Wir Christen sind viel zu lieb geworden. Also es geht nicht darum, mit Hass und Hetze zu antworten, aber mit Klarheit. Das sind Säulen, die werden nicht versetzt. Es gibt, ich bin jetzt im Hausbau nicht der Affinste, aber ich weiß, es gibt so etwas wie tragende Wände. Ja? Die, wenn du die ein bisschen versetzt und daran rumschraubst und rumsägst, dann hast du ganz schnell ein dickes Problem. Da kannst du sagen, Mensch, ich wollte aber diese Wand weghaben. Es kann ja nicht sein, dass mir jetzt die Decke auf den Kopf geflogen ist. Das muss aber doch gehen. Nein, das geht nicht. Wenn du tragende Elemente wegschaffst, dann hat das Konsequenzen für dich. Aber das finde ich aber doof. Weißt du, wie mir das ist? Es ist ziemlich egal, wie du das findest. Das ist so. Und deswegen warne ich dich, wenn du an diese tragende Wand gehst, dann stürzt alles ein. Das sage ich nicht, weil ich dich doof finde, sondern du weißt, wenn du daran gehst, dass das Ding einstürzt. Und du gehst trotzdem daran. Na, was soll ich anderes sagen als, du bist ein Dummkopf. Das ist wirklich dumm und dämlich, an dieser Stelle an seinem eigenen Ast zu sägen. Verstehst du es nicht? Krass gesagt, ja? Aber hier geht es nicht einfach um Menschen, die im Glauben Zweifel haben, sondern hier geht es wirklich um Menschen, die sind fest entschlossen, Falsches über Gott selber zu glauben. Und das, was wir falsch glauben, hat Auswirkungen nicht nur für uns, sondern auch für andere, indem wir gute Sitten von anderen zugrunde richten. Deswegen, ich finde es schon interessant, gerade auch in Verbindung mit der Esther-Reihe, wie stark das gerade in unserer Gemeinde irgendwie Thema ist, so für die Grundwahrheiten einzustehen. Denn beachtet, Paulus ist nicht bei allen Themen so scharf. Es gibt viele Themen, die er diskutiert. Da gibt er auch Richtungsweisung, aber man merkt immer wieder, wo sind bei Paulus wirklich krasse rote Linien. Und das ist so ein Thema wie Auferstehung, das Kreuz, das Evangelium eigentlich als solches. Vielleicht sollten wir auch mal den Galaterbrief miteinander durcharbeiten, weil da geht es genau um diese Dinge. Okay, wir haben ja noch die meisten Verse vor uns, oder? Wir sollten weitergehen. Wir lesen jetzt mal gemeinsam die Verse 36 bis 41. Wer möchte lesen? Warum bringt jetzt Paulus das jetzt ins Gespräch? Paulus will darauf hinaus, dass Gott eben nicht einfach angewiesen ist darauf, auf deinen Leib, und wenn der futsch ist aufgrund von Verwesung, dass er auf einmal nichts mehr tun kann, so wie die Kritiker in Korinth dachten. Paulus will darauf hinaus, dass Gott einen neuen und andersartigen Leib auferwecken lässt. Er ist in der Lage, einen anderen Leib zu kreieren, der anders beschaffen ist als das, was du bis dann kanntest. Mit 1. Korinther 15, Vers 37 bezieht sich Paulus auf eine zukünftige Andersartigkeit unserer Beschaffenheit. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Also es ist nicht dasselbe, was du in der Auferstehung vorfinden wirst, denn er sagt, du siehst nicht den Leib, der werden soll. Schaut, du siehst nicht den Leib, der werden soll. Liebe Korinther, eure Vorstellung ist deswegen falsch, weil ihr davon ausgeht, dass das, was ihr gerade ins Grab gelegt habt, genau das muss sozusagen nur wiederhergestellt werden. Nein, das siehst du auch in der Natur, dass du etwas in den Boden legst und etwas anderes kommt dadurch zum Vorschein. Ist der Gedanke klar? Also du sähst einen Samen und erwartest am Ende nicht wieder einen Samen, sondern du sähst einen Samen und daraus wächst etwas viel Größeres, viel Schöneres. Und so nimmt Gott auch unser Leben wie eine Art Samen und ist in der Lage, etwas viel, viel Größeres und Schöneres daraus zu machen und zu tun. Und um sein Argument zu stützen, verwendet Paulus verschiedene Bilder aus der Schöpfung. Einmal die Samen, die werden uns gleich auch nochmal kurz beschäftigen. Dann spricht er lang und breit über verschiedene Körper, also verschiedenes Fleisch. Nicht alles Fleisch in Vers 39 ist dasselbe, sondern ein anderes ist das der Mensch und ein anderes Fleisch des Viehs, der Vögel und ein anderes der Fische. Also verschiedene Leiber, verschiedenes Fleisch hat Gott kreiert, andersartige, und auch verschiedene Leuchtkraft, verschiedenen Glanz, verschiedene Himmelskörper, die nicht alle identisch sind, sondern er hat hier auch eine Vielfalt kreiert. Und indem er das macht, sagt er nicht einfach nur, Leute, ich bin irgendwie grün naturverbunden und deswegen möchte ich in die Natur mit euch gehen, sondern was hier Paulus macht, ist, er schafft einen Bezug zu nichts anderem als zur Schöpfungsgeschichte. Denn wenn wir die Schöpfungsgeschichte, wir haben die Zeit nicht dazu, aber wenn wir in die Schöpfungsgeschichte gehen würden, würdet ihr bei der Kreation, der Erschaffung der Welt Menschen vorfinden. Ihr werdet die Rede von Vieh, von Vögel und von Fischen sehen. Und ihr werdet die Kreation von Himmelskörpern haben, Sonne, Mond, Sterne. Und ihr werdet auch die Kreation von Pflanzen haben, also der Same. Ist der Gedanke nachvollziehbar? Also Paulus dockt im Prinzip an 1. Mose 1 an. Gott hat viele Dinge erschaffen. Und wir sehen das alles vor unseren Augen. Und indem er auf die Schöpfungsgeschichte zurückgreift, sagt er im Prinzip den Korinthern, ihr denkt, wenn ein Körper verwest ist, kann Gott nicht einen andersartigen Körper erschaffen? In der Schöpfung hat Gott aus nichts die ganze Welt kreiert. Und er hat nicht nur eine Form von Fleisch oder von Leib kreiert, sondern er war in der Lage, in der Schöpfung den Fisch so zu schaffen, das Vieh so zu schaffen, den Vogel so zu schaffen und den Menschen so zu schaffen. Also schon in der Schöpfung gibt es eine Vielfalt der Leiber, die Gott kreiert. Wenn ihr sagt, dass Gott nicht auferwecken kann mit einem andersartigen Leib, dann bezweifelt ihr nichts anderes, als ob Gott hat überhaupt gar nicht die Welt geschaffen, weil er dazu nicht in der Lage ist. Aber wenn er dazu in der Schöpfung in der Lage war, dass er kreiert hat und das nicht einfach das Zufall war, sondern er aus nichts kreiert hat, und wir jetzt schon Verschiedenartigkeit der Leiber sehen, der Himmelskörper, der Tierwelt und auch unserer Leiber, dann ist es doch für Gott ein leichtes, es ist eine logische Schlussfolgerung, dass er, wenn er das möchte, aus unserem Leib, der dann zur Asche wie ein Same in die Erde gelegt wurde, dass er daraus wieder etwas Großartiges entwickelt. Ein Prediger, Warren Wiersbe, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, sagt dazu, wenn Gott in der Lage ist, verschiedene Arten von Leibern für Menschen, Tiere, Vögel und Fische zu machen, warum kann er dann nicht bei der Auferstehung eine andere Art von Leib für uns machen? Ja, also Paulus geht zurück an die Kreation, sagt, okay, lieber Christ, der du nicht glaubst an die Auferstehung der Toten, wenn du deinen Gedanken weiter denkst, dann hat Gott gar nichts kreiert. Dann ist Gott nicht Schöpfer und dann ist alles am Ende auch irgendwie sinnlos und hat kein Ziel, weil da niemand ist, der einen Plan hat. Aber wenn Gott wirklich am Anfang alles kreiert hat, in seiner Verschiedenartigkeit, dann ist es folgerichtig, dass er auch einen neuen Leib uns geben kann. Das ist nicht zu wunderbar für ihn. Und das Hauptbild, was er nimmt, ist der Samen. Und ich glaube, das nimmt er deswegen, weil es eben auch in unsere Erfahrungswelt passt, wie ich es eben gerade sagte. Niemand legt einen Samen in den Boden und denkt, wenn ich in einer Woche komme, dann liegt der Samen wieder auf der Erde. Sondern ich sehe dann vielleicht eine Pflanze, nach ein paar Monaten eine größere Pflanze, und niemand wundert sich. Sondern geht davon aus, Gott hat das so irgendwie so angelegt, dass aus diesem Samen etwas wird, was viel, viel krasser ist und viel, viel facettenreicher und weitreichender in seiner Funktion als dieser kleine Samen. Wenn du keine Kenntnis hättest, wenn du, ich sag mal, ohne Erfahrung, ohne empirische Erfahrung, würdest du jemandem einen Samen geben und sagen, weißt du was, wenn ich den in den Boden lege, hast du in der nächsten Woche eine Pflanze und an dieser Pflanze Früchte, die du essen kannst. Nur mal ehrlich, ein staubtrockenes Teil. Würdest du sagen, wenn du diesen Erfahrungswert nicht hast, würdest du sagen, das ist unmöglich. Wie kann aus etwas Kleinem etwas Großes werden? Wie kann aus diesem Großen eine Frucht dann erwachsen, die mich nähren kann, die saftig ist aus diesem trockenen Ding? Das ist unmöglich. Wir hören jetzt diese Rede von mir und sagen, ja natürlich, wir kennen das. Natürlich ist das möglich. Aber warum ist das eigentlich so? Wer sagt im Samen, dass das so passiert? Das ist, ganz ehrlich, gut, ich bin auch nicht sehr sonderlich intelligent in dieser Ebene, ne? Aber das ist schon allein zu wunderbar für mich, das zu erfassen. Und wenn die Pflanze dann da steht, wirst du nicht sagen, die Pflanze ist identisch mit dem Samen. Nein, die stehen in Verbindung miteinander, aber sie sind nicht das Gleiche. Die Pflanze ist weitaus mehr. Und was Paulus macht ist, hey Leute, wenn wir von einem Schöpfergott ausgehen, dann ist das nicht so wunderbar. Und eure Erfahrungswelt zeigt es auch, dass aus etwas Staubtrocknen etwas Lebendiges und Wunderbares werden kann. Und deswegen bringe ich euch dieses Bild, damit ihr Glauben fassen könnt, dass wenn Gott eine Information in einen Samen legen kann, der nicht reden kann, der nicht denken kann, der nicht hören kann, wie viel mehr, wenn du eines Tages in den Acker gelegt wirst, ist Gott in der Lage, daraus noch etwas weitaus Größeres zu machen. Lass uns weiterlesen. In den Versen 42 bis 49, wer mag lesen? Ja, Paulus, wenn er jetzt weiterschreibt, dann möchte er zeigen, wie der Kontrast aussieht zwischen diesen zwei Ebenen, zwischen diesen zwei Leibern. Und er verwendet da unterschiedliche Begriffe. Ist euch das aufgefallen, welchen Kontrast er aufzeigt? Das eine sozusagen im Kontrast zu dem anderen. Das eine, welche Begriffe verwendet er da? Was ist euch aufgefallen? Lass uns mal mit Vers 44 bis 46. Genau, natürlicher Leib, geistlicher Leib, natürlicher Leib, geistlicher. Dann hier, übrigens das Wort natürlich ist das gleiche Wort hier im Griechischen wie seelisch. Ja, deswegen wird auch hier in Vers 45 die lebendige Seele ins Verhältnis gesetzt zu dem lebendig machenden Geist. Also natürlich, seelisch im Sinne von hier und jetzt und das Geistliche einst. Und dann auch in 46 haben wir das Geistliche, das Natürliche und das Geistliche. Also einmal dieses Begriffspaar, das natürliche, seelische auf der einen Seite und das Geistliche auf der anderen Seite. Und dann bringt er noch ein anderes Wortpaar in den Versen 47 bis 49. Was ist das? Genau, richtig. Das Irdische, 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 Irdische. Und auf der zweiten Seite haben wir den zweiten Adam, der in Christus sozusagen angebrochen ist und wir gemeinsam im Glauben an ihn sind in ihm, haben den Himmel, das Himmlische, das Himmlische, das Himmlische. Also ihr merkt, dass über viele Verse Paulus jetzt nicht unbedingt sehr viele neue Informationen streut, sondern einfach aufzeigt, es gibt hier zwei unterschiedliche Leiber, die sich gegenüberstehen. Und er beschreibt sehr schön, was wir aus Beerdigungen, denke ich, gut kennen, beschreibt er in den Versen 42 bis 43, wie sie beschaffen sind, diese zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir in Vers 42 die Vergänglichkeit, die Unehre und die Schwachheit. Und das wird ausgetauscht einst. Und dann wird unser Leib die Eigenschaften haben der Unvergänglichkeit, der Herrlichkeit und der Kraft. Wir hatten das mal in der Petruspredigt 3, da habe ich davon gesprochen, dass Gott uns mit Herrlichkeit beschenkt. Etwas, was wir eigentlich oft bei Gott alleine ansiedeln, Herrlichkeit. Hier sehen wir, dass wir Gott so nah sind, dass er uns Herrlichkeit gibt. Das ist... Ich finde das so genial. Das ist nicht einfach etwas, da ist Herrlichkeit, sondern wir sind mit Gott so verbunden, dass das Neue, was er in uns schafft, wirklich Herrlichkeit ist. Das ist, Jesus betet in Johannes 17, dass er möchte, dass wir mit Gott so eins sind, wie er mit dem Vater eins ist. Ihr kennt vielleicht dieses Gebet, was er dort, und ich glaube, wir Christen haben manchmal gar nicht gar keine Vorstellung, wie eins wir mit Gott sein werden, wenn wir auferstehen werden und in der Ewigkeit sein werden. Wie innig, wie herrlich wir sein dürfen, weil wir unmittelbar mit Gott verbunden sind. Das ist nicht einfach nur, wir schauen einfach nur auf Herrlichkeit, sondern wir sind da mittendrin und haben Anteil daran. Das ist Jesu Herzschlag, dass wir da komplett mit einverleibt werden, möchte ich mal sagen. Bevor wir weiterlesen, gibt es hier einen Hinweis, das ist jetzt nicht die Diskussion von Paulus, aber diese Verse zeigen uns etwas, was uns helfen kann in einer oft geführten Debatte unter Christen. Was sagen uns diese Verse, wenn wir mit dem sogenannten Wohlstandsevangelium konfrontiert werden? Wenn wir damit, ne, wir hatten auch mal letztens Gespräche, weißt du noch, Emma? Nein, wir hatten sogar hier die Gespräche, ja? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Diese ultimativen Versprechen, alles jetzt erneuert. Wo findest du hier in diesen Versen ein Support, wie du darauf antworten kannst, wenn, also wir glauben, dass Gott heilt. Wir beten dafür, dass Gott heilt und wir erleben auch, dass Gott heilt. Ich rede von dieser Theologie, die daherkommt und sagt, vollkommene Erneuerung für jeden, sofort hier und jetzt. Aha, okay, richtig. Der Himmel ist zwar angebrochen, aber wir sind noch nicht komplett im Himmel. Okay, ja, diese klare Trennung sozusagen. Okay, wo noch? Wo noch? Wenn da jemand herkommt und mit diesen radikal ultimativ Versprechen kommt, dann sind diese Beerdigungsworte aus Vers 42 und 43 wesentlich. Sag, Bruder und Schwester, es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferstehen in Kraft. Das ist etwas, worauf wir warten. Ja, bete für mich und ich bete auch und wir haben diese Hoffnung und den Wunsch. Und manchmal auch die Gewissheit, wenn Gott sie uns schenkt. Ja? Diese Erwartungshaltung sollten wir entwickeln, weil Gott allmächtig ist und auch in unser Leben hineinragt. Aber manchmal tut Gott nicht die Dinge, die wir wollen. Manchmal tut Gott nicht die Dinge, für die wir allen Glauben aufbringen. Was ist dann unser Trost? Er wird in Kraft und in Herrlichkeit und Unvergänglichkeit auferwecken. Das ist die Evangeliumsbotschaft. 1. Korinther 15 ist, ohne dass Paulus das eigentlich zum Thema hat, für uns eine große Stütze, wenn wir mit dieser auch sehr fehlgeleiteten Theologie konfrontiert werden, mit falschen Versprechen, die Menschen wirklich auch in die Krise mit Gott führen, weil ihnen etwas versprochen wird, was hier im Irdischen passieren soll, was eigentlich in der Vollkommenheit ins Himmlische verfrachtet wurde von dem Herrn. Und da müssen wir einfach sagen, ich habe den gleichen Wunsch wie du, aber Gottes Wort sagt mir dies. Und deswegen, wenn ich Schwachheit trotzdem erlebe in meinem Leben, werde ich nicht verrückt an meinem Gott, sondern ich weiß, er wird Wort halten und wird das, was er in meinem Leben begonnen hat, wird er zur Vollendung führen. Genau, in Vers 50, wir gehen mal weiter in Vers 50, den Vers hatten wir auch eben gerade schon, da beendet Paulus diese sarkastische Frage, so ja, wie soll denn das dann vonstatten gehen, wenn es da aber gar kein Leib mehr gibt, den man auferwecken könnte und also wirklich aufwecken könnte im wahrsten Sinne des Wortes. Dies aber sage ich, Brüder, damit mache ich den Sack zu, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit, nicht die Unvergänglichkeit erbt. Aber Paulus macht hier nicht nur das eine, dass er die Unwissenden, wie er sie am Anfang bezeichnet hatte, in Vers 34, denn manche sind in Unwissenheit über Gott zur Beschämung, sage ich euch das. Das ist schon eine krasse Packung. Ihr kennt Gott nicht, einige in Korinth, in dieser Gemeinde. Er korrigiert diese Unwissenden, diese Gottlosen, möchte man sagen. Das ist nicht das Einzige, wenn er über Auferstehung spricht. Er gibt auch den Gläubigen jetzt einen Grund, zur Anbetung und zum Lobpreis. Und das lesen wir in Vers 51 bis 58. Wer möchte mal lesen?
Also hier bringt Paulus nochmal etwas für diejenigen, die an die Auferstehung glauben. Nicht nur Korrektur, sondern auch Ermutigung und ein Grund zum Lobpreis. Wir werden nicht alle sterben, entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Hier, nicht alle entschlafen. Alle werden verwandelt. Also es wird eine Generation von Christen irgendwann geben, die nicht sterben werden, sondern Jesus wird wiederkommen. Und wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Paulus stellt in Aussicht, dass alle, egal ob du lebst oder ob du schon verstorben bist, bei der Wiederkunft Jesu werden alle in den Genuss kommen von Unvergänglichkeit, von Herrlichkeit und von Kraft. Es gibt also keinen Vorteil oder Nachteil für den bereits Verstorbenen oder dem noch Lebenden. Für uns alle ist die gleiche Hoffnung da, dass wir leben werden mit diesen Komponenten, sage ich mal, oder mit diesen Eigenschaften. Und wer diese Hoffnung in sich trägt, und so geht er dann hier weiter, wer diese Hoffnung in sich trägt, der wird Tod, Sünde und das Gesetz besiegen. Tod, Sünde und Gesetz. Das bringt er hier, indem er sagt, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Also das Gesetz, was Gottes Wesen und Heiligkeit und Perfektion zum Ausdruck bringt, zeugt gegen mich, weil ich diesem Anspruch nicht gerecht werde. Und dadurch hat es eine verdammende Wirkung auf mich, deckt meine Sünde auf, Gottes Heiligkeit, meine Unheiligkeit wird offenbar und der Sünde sollt, also der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde, ist der Tod. Also Gottes Heiligkeit, Gottes Gesetz offenbart mir meine Schuld und die führt mich in die Trennung von Gott. Aber wer die Hoffnung auf Auferstehung in sich hat, wird Tod, Sünde und das Gesetz überwinden. Und dieser Ausblick entfaltet seine Hoffnungskraft schon jetzt. Und das ist das, was du meintest. Inwiefern hat diese Auferstehungskraft auch jetzt schon seine Wirkung in mir? In Vers 57 sagt Paulus, Gott aber sei Dank. Es ist nicht einfach irgendwann mal. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, nicht geben wird alleine. Ja, diesen futuristischen, den zukünftigen Blick haben wir immer in diesem Text. Aber, das ist so cool an diesem Text, dass er sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieses gebende Wort, das Geben im Griechischen, ist etwas, was er immer wieder tut. Er gibt mir jetzt schon Sieg, den ich im Hier und Jetzt erlebe. Dass ich nicht unter dem Gesetz stehe, dass ich kein Sklave der Sünde bin und wirklich Vergebung meiner Sünden erfahren kann und auch keine Angst habe vor dem Tod, sondern echte Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist schon jetzt. Aber noch nicht in Vollkommenheit. Das kommt noch. Und jetzt möchte ich, ausgehend von dieser Hoffnung, die jemand hat, wenn wirklich Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und die Totenauferstehung Realität ist, und das war es, dass Tod, Sünde und Gesetz überwunden wird von denen, möchte ich jetzt mal die vergleichen, die diese Hoffnung nicht in sich haben. Die sagen, ich bin Christ, aber ich glaube nicht an die leibliche Auferstehung. Was das dann bedeutet? Das bedeutet nämlich nach der Logik von 1. Korinther 15, dass wenn Jesus den Tod nicht besiegt hat, dann hat Jesus auch die Sünde, den Stachel des Todes, nicht abgetragen in meinem Leben. Und das Gesetz hat auch weiterhin eine verdammende Kraft gegen mich. Okay, das ist tricky, oder? Also das eine führt zum anderen und zum nächsten. Aber wenn ein Element nicht stimmt, dann stimmen die anderen Elemente auch nicht. Jesus wurde zum Fluch des Gesetzes, obwohl er das Gesetz komplett erfüllt hatte. Hat den Preis für die Sünde gezahlt, hat meine Schuld abgetragen und hat die Konsequenzen für diese Schuld, hat er besiegt, hat den Tod besiegt. Aber wer nicht glaubt, wie ich von den Baptisten erzählt habe, ist eine Schande. Ich lese mal ein Zitat, was mir jemand geschrieben hat. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Wenn er einfach nur ein Mensch wie wir gewesen wäre? Ich persönlich würde trotzdem an ihn glauben, weil er mit dem, was er gesagt und getan hat, absolut überzeugt. Diese Person glaubt trotzdem an die Auferstehung, hat die Person gesagt, aber sie lässt zu, es ist trotzdem okay. So in der Art, man lässt diesen Gedanken zu, dass es hat auch etwas für sich, weil Jesus ein überzeugender Kerl ist. Nee, ich würde sagen, Jesus ist dann ein Lügner und Jesus hat den Tod nicht besiegt. Meine Sünde hat er nicht gelöst und das Gesetz ist weiterhin gegen mich gerichtet. Es ist genau diese Reihenfolge, die Paulus hier bringt. Aber nein, Jesus ist gekommen, hat das Gesetz erfüllt, hat aber trotzdem den Fluch, die verdammende Kraft des Gesetzes, hat er auf sich genommen, deine Sünde abgetragen und hat dann den Tod besiegt. Und deswegen hast du Hoffnung auf jeder dieser Ebene. Aber lieber Christ, wenn du an der Auferstehung rüttelst und die bekämpfst, dann bist du immer noch in deinen Sünden und du stehst noch immer unter Gesetz. Und du bist hoffnungslos verloren. Und wenn das wahr wäre, dann wäre alles, was ich tue, im Glauben, ohne Auferstehungshoffnung, vergeblich. Aber wenn du an die Auferstehung glaubst, sieht es genau andersrum aus. Deswegen schließt Paulus in Vers 58, weil wir das glauben an die Auferstehung. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Also investiert euch in das Reich Gottes. Setzt euch ein für Gottes Sache. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Aber wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, ist all dein religiöses, spirituelles Engagement am Ende des Tages vergeblich. Warum? Weil du immer noch in deinen Sünden festhängst und unter Gesetz bist und nicht glaubst, dass es da eine Lösung gibt. Jemand, der das Gesetz für dich erfüllt hat und der deine Sünde abgetragen hat, weil du nicht glaubst, dass dieser jemand aus den Toten auferstehen konnte. Und darum, diese Auferstehungshoffnung ist etwas, was dich und mich vor allem dazu ermutigt zu sagen, ich investiere mich für Jesus, ich investiere mich für seine Sache, weil ich glaube, dass es da eine Zukunft gibt und dass Gott die Dinge registriert, die wir tun, dass sie nicht einfach ins Leere laufen, nicht einfach nur schicke 80 Jahre, mal ehrlich, einige sind hier schon auch ein paar Jahre mehr drauf. Okay, Salina und David, ihr, für euch sind 80 Jahre viel. Ja? Aber alle, die jetzt mal über 40 sind. Einer lacht. Wie schnell ging die Zeit, oder? Und wenn du jetzt mal die 80 ranlegst und dein Alter ranlegst, dann denkst du, Wie viel habe ich eigentlich noch? Und wenn man diesen Gedanken zulässt, kann das echt extrem ernüchternd sein. Boah, was habe ich alles gemacht? Was habe ich alles geschuftet? Wo habe ich mich hinein investiert? Und wenn nach 80 Jahren Schicht im Schacht ist und dann? Aber immerhin habe ich ein gutes Leben 80 Jahre gehabt. Toll. Das ist Hoffnung? Nein, danke. Auf diese Hoffnung kann ich verzichten. Und deswegen sagt auch Paulus, wenn die Auferstehung nicht wahr ist, hat er im 15. Kapitel gesagt, dann lasst uns saufen und fressen, bis wir sterben. Und das ist das, was Auferstehungshoffnung tut. Zu wissen, meine Investition im Reich Gottes, in Gemeinde, in das, was Jesus lieb hat, ist niemals umsonst. Sondern ist eine Investition in meine Ewigkeit. Und ich werde davon zehren, bis in alle Ewigkeit. Und dann kann ich sogar schwierige Momente ertragen, weil ich weiß, es lohnt sich, jede Sekunde. Und wenn ich dann auf meine Lebensuhr schaue und sage, okay, sind vielleicht noch 10 Jahre. Aber nur, wenn ich nicht an Jesus Christus glaube. Aber wenn ich an Jesus Christus glaube, so wie die Schrift sagt, dann habe ich 10 Jahre plus eine ganze Ewigkeit. Und das ist mega viel. Amen.